Kapitel 16. Unsere Erziehungsstile sind viel zu verschieden. Über die Angst, vom Kind weniger gemocht zu werden. Eine häufige Klage, die ich bei Begutachtungen gehört habe, war die über den andersartigen Erziehungsstil des Ex-Partners. Und die Erklärung, dass und warum der eigene Erziehungsstil so viel besser für die Kinder sei, während der des anderen den Kindern womöglich schade. Da sind wir nun in einer ähnlichen Situation wie bei der Frage, was ist denn nun das eindeutig beste Betreuungsmodell? Was ich dazu schrieb, gilt auch hier. Möglichkeiten gibt es viele. Fachmeinungen auch. Nicht alle Experten sind sich einig und überdies gibt es Moden und Zeitströmungen. War unsere Generation noch damit beschäftigt, mit den Resten der schwarzen Pädagogik früherer Generationen aufzuräumen, tauchte irgendwann die Erkenntnis auf, dass den freier erzogenen Kindern nun Grenzen und Orientierung fehlten. Die antiautoritäre Erziehung ebenso wie das Laissez-faire hatten auch ihre Tücken. Und so fanden sich wieder Ratgeber ein, die die Notwendigkeit von Regeln und Grenzen betonten. Nachdem dann viele Eltern Einschlafratgeber für ihre Babys konsumiert hatten, in denen man selbige wieder schreien ließ, setzten sich anschließend erneut Eltern und Experten dafür ein, genau das nicht zu tun. Es gibt in diesem Zusammenhang zahllose Themen, über die man trefflich und ergebnislos streiten kann. Es gibt den einen für alle richtigen Erziehungsstil genauso wenig wie das eine für alle passende Betreuungsmodell. Ich persönlich finde ja Mittelwege oft sinnreich, aber es muss natürlich auch die geben, die Neues und Andersartiges ausprobieren und damit Spielräume für etwas schaffen, auf das ich gar nicht gekommen bin. Oder auf das Sie noch gar nicht gekommen sind. Vielleicht ist der Erziehungsstil Ihres Ex-Partners nicht schlechter, sondern nur anders gut als Ihrer. Kinder können mit unterschiedlichen Erziehungsstilen zurechtkommen. Sie kennen das ja ohnehin schon, dass in unterschiedlichen Umgebungen andere Regeln gelten. In der Schule ist anderes Verhalten gefordert als auf dem Spielplatz. Und bei den Eltern von Max zieht man die Schuhe an der Wohnungstür aus, obwohl man das zu Hause nicht macht. Das können Kinder mühelos lernen. Bei uns konnten die Kinder gern Freunde zum Übernachten mitbringen, vor allem in den Ferien. Nachdem ich vormittags gearbeitet und anschließend für alle gekocht hatte, fand ich es passend, wenn die anwesenden jungen Menschen den Tisch deckten oder hinterher abräumten. Ich erfuhr zufällig, dass das nicht in allen Familien der Freunde üblich sei. Es hatte aber niemand ein Problem damit und sie schienen weiterhin gern zu kommen. Ich habe übrigens nur von meinem Sohn erfahren, dass sie das anderswo nicht machen würden. Seine Freunde hatten sich überhaupt nichts anmerken lassen. Wenn Kinder sich mit unterschiedlichen Erziehungsvorstellungen arrangieren können, warum sollte man dann fordern, dass es zwischen den Ex-Partnern möglichst ähnlich ablaufen muss? Zwischen uns als Eltern gab es große Unterschiede, die nach der Trennung noch dadurch gefördert wurden, dass wir nach klassischem Residenzmodell eine Aufteilung mit Alltag bei mir und beim Vater ausschließlich Freizeit hatten. An den Papa-Wochenenden blieb man sehr lange auf. Mir wurde mal der Spruch übermittelt: Wir müssen ins Bett, es wird hell. Und die Ernährung in der Papa-Zeit hätte ich als Dauerlösung nicht so gerne gesehen. Es war den Kindern aber ohne jede Erklärung verständlich, dass sie bei mir wochentags nicht erst ins Bett gehen konnten, wenn es hell wird, weil sie dann keine reelle Chance gehabt hätten, ausgeschlafen in die Schule zu kommen. Sie haben kein einziges Mal die Idee geäußert, dass sie die Schlafenszeiten, die bei Papa erlaubt waren, bei uns einführen wollten. Mit unterschiedlichen Gepflogenheiten bei ihren Eltern konnten sie gut umgehen. Einer unserer Söhne zog daraus die Lehre, dass es eben nicht nur eine Art zu leben gibt, sondern mehrere. Und dass man sich für die eigene Lebensgestaltung von beiden Eltern das Beste mitnehmen kann. Das sei dann mal ein Vorteil, befand er selbstbewusst, gegenüber Kindern nicht getrennter Eltern. Während die Kinder regelmäßig montags nach Papa-Wochenenden neben der Spur gewesen durch den veränderten Tagesrhythmus, dann hätten wir als Eltern darüber reden müssen. Da sie es nicht waren, hatte ich gar keinen Anlass, dem Vater in die Gestaltung seiner Freizeit mit ihnen hineinzureden. Da war einfach angesagt, den drei Männern die schöne Zeit miteinander zu gönnen. Häufig brachten Eltern bei Begutachtungen den Einwand vor, dass der Besuchselternteil nur schöne Sachen mit dem Kind macht und ganz viel erlaubt und dass man dadurch ins Hintertreffen gerät, weil für einen nur all die lästigen, unangenehmen Dinge des Alltags übrig bleiben. Das kann man übrigens gut dadurch ändern, dass beide Eltern weiterhin Alltag mit den Kindern leben. Hinter dieser Klage stand nicht nur die Sorge, dass die Kinder schlecht erzogen Schaden in ihrer Entwicklung nehmen würden. Viel häufiger stand dahinter, das Leben beim anderen ist für mein Kind womöglich schöner. Was ist, wenn es den anderen Elternteil lieber gewinnt als mich? Wird er oder sie das Kind bei mir abwerben mit all den tollen Angeboten? Vermehrt tauchte diese Sorge auf, wenn die finanziellen Mittel so unterschiedlich waren, dass es dem einen Elternteil absolut nicht möglich war, auch nur im Ansatz vergleichbar aufwendige Unternehmungen anzubieten, wie es der andere tat. Da wurden Themen unter dem Etikett Kindeswohl abgehandelt, die mehr mit den Ängsten der Eltern zu tun hatten. Diese Ängste kann ich durchaus nachvollziehen. Irgendwann kam ich auch an den Punkt, an dem ich mir mal wieder leid tat. In meinem nicht immer entspannten Alltag als berufstätige Mutter fand ich mich in genau der miesen Rolle wieder, über die ich andere alleinerziehende Elternteile schon hatte klagen hören. Bei Papa war vieles so schön und entspannt. Und auch Oma und Opa, die einen Tag pro Woche die Betreuung übernahmen, hatten ein viel größeres Herz für die Kinder als Mama. Bei ihnen gab es zum Beispiel als Abendessen vorbereitetes und in handliche Stücke geschnittenes Brot, das mit einem starr auf den laufenden Fernseher gerichteten Blick verzehrt wurde. Da konnte ich nicht mithalten mit meinen Ideen über ein Familienleben, bei dem man sich gemeinsam zu Mahlzeiten einfindet, und zwar am Tisch, wo man einander anschaut und nicht in den Fernseher. Ich erinnerte mich, dass die Opferrolle nicht wirklich weiterführt und ergriff die Initiative. Ich befragte den anwesenden Sohn, was er denn bei Papa oder Oma alles besser finde als bei uns zu Hause. Es ergab sich eine lange Liste von Gepflogenheiten, wie besagte Essenssituation bei den Großeltern, zu denen ich mich nicht durchringen wollte. Aber dann schließlich kam mein Einsatz. Bei Oma gäbe es immer auch Orangensaft, bei uns meistens nur Bio-Apfelsaft und Wasser. Da konnte ich aus tiefer Überzeugung anbieten, dass wir auch Orangensaft in unser Repertoire aufnehmen würden. Ich hätte mich an dieses Gespräch nicht mehr erinnert, wenn mir nicht vor Jahren mein Sohn, mittlerweile erwachsen, davon erzählt hätte, als Beispiel für meine gelungene Erziehung. Denn, so war es jedenfalls in seiner Erinnerung, ab da habe es bei uns immer auch Orangensaft gegeben. Und das fand er so toll. Das ist übrigens psychologisch erklärbar, denn es ist ein klassischer Fall von Selbstwirksamkeit. Er als Kind konnte in unserer Familie tatsächlich etwas bewirken und war nicht der Willkür seiner Mutter und ihren Gesundheitsvorstellungen einfach ausgeliefert. Ich hätte wirklich nicht gedacht, dass Orangensaft so einen Unterschied machen kann. Meine Sorge war damals die vieler anderen Eltern in Trennungssituationen. Auch ich wollte von meinen Kindern lieb gehabt werden und hatte Angst, mich unbeliebt zu machen. Das ist erstmal nicht verwerflich. Wir brauchen alle Anerkennung und Bestätigung. Die Eltern zu bestätigen, sollte aber nicht Hauptaufgabe der Kinder werden. Und sich beliebt machen zu wollen, ist keine ausreichende Basis für eine Erziehung oder Begleitung seiner Kinder. Ich glaube nicht, dass es unseren Kindern gut getan hätte, wenn wir nicht an den Familienmahlzeiten festgehalten hätten. Gerade weil ich berufstätig war, waren diese gemeinsamen Zeiten wichtig und wurden von den Kindern ja auch geschätzt. Oma und Opa hatten nachmittags viel mehr Zeit für ihre Enkelkinder. Da war ein Abendessen miteinander am Tisch einfach nicht so notwendig. Vor allem, wenn eine Konkurrenz zwischen den getrennten Eltern um die Kinder entsteht, ist die Gefahr groß, dass sich beide nicht mehr wirklich trauen, den Kindern auch mal etwas abzuverlangen, was sie eigentlich sinnvoll fänden. Das ist meiner Meinung und Erfahrung nach dann aber nicht die gesuchte zweitbeste Lösung für die Kinder, die weiterhin ihre Eltern als Eltern brauchen. Rituale und Regeln in Familien halte ich für sinnvoll. Es ist ein Stück Verlässlichkeit für alle und schafft ein Gefühl von Geborgenheit. Allerdings hat mir zum Thema Regeln mal jemand einen verblüffenden Hinweis gegeben. Der lautete: Die oberste aller Regeln sollte sein, breche jede Regel. Da ist was dran, wenn Regeln zu eisernen Gesetzen werden, die unter allen Umständen durchgezogen werden müssen, dann erinnert mich das eher an Kasernenhof als an liebevolles Miteinander. Und das hieß bei uns, hin und wieder gab es das auch, dass wir gemeinsam vor dem Fernseher herumlümmelten mit unserem Abendessen. Das war dann die berühmte Ausnahme von der Regel, die wir alle genossen haben. Und das, was wir dabei angeschaut haben, musste übrigens keinerlei pädagogischen Vorgaben genügen. Und hat es auch nicht.